Am 3. Oktober 2024 öffnet das Zeitzeugenmemorial seine digitalen Türen. Das Zeitzeugenmemorial, das ist eine Webseite der HLZ, also der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Unter www.zeitzeugenmemorial.de können Sie die Geschichte der innerdeutschen Teilung in Hessen und Thüringen ganz neu entdecken. Denn im Zentrum stehen dabei die Erinnerungen von Menschen, die diese Zeit noch selbst miterlebt haben. Mein Name ist Martin Fischer und in diesem Podcast möchte ich Ihnen einen Einblick geben in die Entstehung des Projekts. Und das mache ich nicht allein, sondern ich habe drei Gesprächspartner zu Gast, die mir und Ihnen mehr über das Zeitzeugenmemorial erzählen können. Außerdem haben wir ein paar Hörbeispiele für Sie vorbereitet, damit Sie schon mal einen Eindruck von der Vielfalt der Erzählungen der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen bekommen können. Entstanden sind die vielen Aufnahmen vor Ort in der Gedenkstätte Point Alpha und im Grenzmuseum Schifflersgrund. Beide Erinnerungsstätten sind zentrale Orte in Hessen für die Forschung über die SED-Diktatur, über den Kalten Krieg und die deutsch-deutsche Teilung. Und zu Gast sind deshalb hier im Podcast Philipp Metzler von der Gedenkstätte Point Alpha und Christian Stöber vom Grenzmuseum Schifflersgrund. Die beiden berichten uns gleich von ihrer Arbeit mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Als erstes spreche ich jetzt aber mit Robert Wolf von der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Er gibt uns nochmal einen kompakten Überblick über die neue Website und erklärt, warum die für die HLZ so ein zentrales Projekt ist.
Mein Name ist Robert Wolf, ich bin Referent im Referat 1.2 der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Wir sind unter anderem zuständig für Islamismus, Linksextremismus, aber eben auch in einem Schwerpunktprojekt zum Thema SED-Aufarbeitung und dazu kommt auch noch eben die Grenzmuseen. Und in diesem Kontext gab es gerade in der Zeit von Corona die Idee oder auch die Notwendigkeit, dass eben der digitale Raum deutlich mehr bespielt werden muss, als das eigentlich bisher gemacht wurde. Und innerhalb dann der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung wurden verschiedene Konzepte und Ideen durchgespielt. Wie kann man eigentlich die Arbeit, die wir im Referat machen, bestmöglich auch in den digitalen Raum anbieten? Und da kamen dann zwei Notwendigkeiten und eigentlich Bedürfnisse zusammen, nämlich auf der einen Seite die Erfahrung aus der NS-Aufarbeitung, dass eben mit dem Aussterben der tatsächlich Zeitzeugengeneration, die die Schrecken der NS-Herrschaft und den Zweiten Weltkrieg mitbekommen haben, einmal diese Problematik aufgekommen ist, wie gehen wir eigentlich mit diesen Erinnerungen um, die ja mit den Zeitzeugengenerationen sterben, wenn sie eben vorher nicht aufgezeichnet oder digitalisiert werden. Und das Zweite ist eben die Notwendigkeit, politische Bildung deutlich mehr im digitalen Raum stattfinden zu lassen. Klassisch ist politische Bildung über Jahre und Jahrzehnte über Seminare, Publikationen und Ähnliches gelaufen, also tatsächlich vor Ort Veranstaltungen. Corona hat uns natürlich dann aber die Notwendigkeit gezeigt, wie wichtig es eigentlich ist, politische Bildung auch in den digitalen Raum zu übertragen. Nicht nur Social Media und ähnliche Faktoren spielen da eine Rolle, sondern natürlich auch die Zugänglichkeit von Informationen und politischem Bildungsmaterial. Und aus diesem Konglomerat letztlich von Bedürfnissen und Notwendigkeiten ist die Idee des Zeitzeugenmemorials entstanden, auf das wir hier in der HLZ auch besonders stolz sind.
Und was macht dieses Projekt gerade für das Bundesland Hessen so relevant?
Das bedingt natürlich auch einmal unsere oder die von uns unterstützten Grenzmuseen und Gedenkstätten Point Alpha und Schifflersgrund, die ja ganz zentrale Institutionen und Einrichtungen eben zur Vermittlung von SED-Aufarbeitung, politischer Bildung über DDR-Geschichte und auch eben deutsch-deutsche Teilung sind. Und das Zweite, was natürlich besonders spannend ist, Hessen hat eben eine sehr lange Grenze, die mit Thüringen und damit auch mit der ehemaligen DDR verbunden ist. Und diese Geschichte auch gerade nach der Wende und im Sinne oder nach auch der Transformationsgesellschaft, in der wir uns ja bis heute befinden, hat eben dann den Anreiz dazu geschaffen, eben genau diese Leute, die Zeitzeugen und Zeitzeugen, die beides miterlebt haben, also DDR-Geschichte, Wiedervereinigung und letztlich auch die Auswirkungen bis heute tatsächlich zu befragen und deren Erinnerungen und eben auch Erlebnisse an diese Zeit aufzuzeichnen und auch für jüngere Leute, aber generell für alle Zielgruppen der politischen Bildung zur Verfügung zu stellen.
Welche Bedeutung hat das Thema DDR aktuell überhaupt für die politische Bildung?
gerade natürlich die aktuellen Debatten über DDR-Geschichte, Transformationsgesellschaft und was eben nicht nur im wissenschaftlichen Raum, sondern tatsächlich auch in der allgemeinen Debattenkultur und auch in den allgemeinen Diskussionen zwischen Ost und West da sind. Das ist eben, sind alles Anreize, die genau dieses Thema auch, glaube ich, wichtig gemacht haben, um es in der politischen Bildung aufzunehmen. Und das ist eben dann auch die Zielgruppe, die wir ansprechen. Es sind nicht nur Schülerinnen und Schüler, aber natürlich auch, weil DDR-Geschichte im Unterricht leider eine untergeordnete Rolle hat. Und hier muss quasi eine Lücke auch gefüllt werden an Wissen, weil eben DDR-Geschichte, SED, Aufarbeitung und so weiter bis in die Gegenwart hinein ragt und natürlich auch weiterhin die Debatten über Ost und West, über ein wiedervereinigtes Deutschland, über ein Gesamtdeutschland, aber eben auch Debatten wie Rechtsextremismus im Osten, ist das ein spezielles Phänomen oder ähnliches bedingt. Und das sind eben alles Themen, die sehr wichtig sind, und deswegen sind unsere Zielgruppen für das Zeitzeugenmemorial auch so breit. Also wie gesagt, von Schülerinnen und Schülern über die breite Öffentlichkeit bis natürlich aber auch die Personen, die die Geschichte selbst erlebt haben und vielleicht mal aus anderer Perspektive, aus ihrer eigenen, einmal erfahren wollen, wie eigentlich Menschen bestimmte Ereignisse in der DDR wahrgenommen haben.
Die Gedenkstätten in Hessen zur SED-Aufarbeitung sind daher auch wichtige Anlaufpunkte für alle, die mehr über die Zeit zwischen 1945 und 1990 erfahren möchten. Eine davon ist Point Alpha, und ich begrüße jetzt Philipp Metzler. Er ist selber Vorstand in der Point Alpha Stiftung, der Trägerin der Gedenkstätte. Neben der organisatorischen Vorstandsarbeit kümmert er sich vor allem um die Bildungsarbeit und die Planung der Veranstaltungen und Seminare. Und natürlich war er aktiv mit dabei bei der Umsetzung des Zeitzeugenmemorials. Ich habe ihn daher als erstes gefragt, welche Rolle Zeitzeuginnen und Zeitzeugen bereits jetzt in der Vermittlung der historischen Ereignisse spielen.
Für Point Alpha sind natürlich Zeitzeugen extrem wichtig. Das liegt einmal darin begründet, dass wir Zeitzeugen auch aktiv in der Gedenkstätte einsetzen, beispielsweise um Bildung mit Schülergruppen zu machen. Das heißt, es gibt bei uns Zeitzeugengespräche, die dann auch so stattfinden, dass sich wirklich der Zeitzeuge eine Stunde, anderthalb Stunden Zeit nimmt und auch einfach auf die Fragen der Schülerinnen und Schüler reagiert. Und ganz klar, da sucht man natürlich auch immer neue Personen. Es gibt ja auch so unfassbar viele unterschiedliche Perspektiven, die man einnehmen kann, wenn es um die innerdeutsche Grenze geht. Bin ich jetzt ein Opfer beispielsweise der SED-Diktatur oder habe ich in irgendeiner Form beim Bundesgrenzschutz gearbeitet, habe aus unterschiedlichen Blickwinkeln das auch betrachtet, von der Westseite, von der Ostseite. Was ist mir eigentlich mit der innerdeutschen Grenze passiert? Wie hat es mein Familienleben bestimmt? Und das ist für uns ganz, ganz zentral, weil wir auf der einen Seite natürlich als wissenschaftliches Team immer sehr gut mit Dokumenten arbeiten können, mit verschiedenen Quellenmaterialien arbeiten können. Aber was wir natürlich nicht können, und das ist ganz klar, ist halt eben diesen Erfahrungsschatz einzubringen und natürlich auch eine persönliche Bindung auch zu den Menschen in dem Kontext aufzubauen, dass man halt eben genau weiß, diese Person hat das wirklich durchlebt. Weil das gibt nochmal eine ganz andere Ebene, die wir in der wissenschaftlichen Aufarbeitung halt so nie liefern könnten.
Knapp 70 Kilometer nördlich von Point Alpha befindet sich das Grenzmuseum Schifflersgrund. Und auch hier sind in der täglichen Arbeit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen immer präsent und eine wichtige Quelle für die Forschung. Der Leiter des Museums, Christian Stöber, erklärt, warum das so ist.
Momentan oder bereits seit 3 Jahren liegt so der Hauptaufgabenschwerpunkt auf der Neugestaltung unserer Einrichtung. Also sowohl das Außengelände als auch die Ausstellung werden grundlegend neu gestaltet. Im November eröffnet die neue Dauerausstellung und da kommt das Projekt Zeitzeugenmemorial, an dem wir schon seit einigen Jahren mitwirken dürfen, wie gerufen, weil wir damit auch ein Stück weit unsere ganze Bildungs- und Vermittlungsarbeit weiterentwickeln können. So ähnlich wie mein Kollege das für Point Alpha schon formuliert hat, sind Zeitzeugen bei uns ganz wichtiger Bestandteil, nicht nur in der Bildungsarbeit, sondern auch mit ihrem Wissensschatz. Also oftmals rufen wir auch Zeitzeugen an, weil wir nicht wissen, aus welchem Jahr ein bestimmtes historisches Foto ist. Also auch das quasi im Bereich der Dokumentation und Forschung nutzen können, das Wissen der Zeitzeugen. Aber natürlich auch in der alltäglichen Bildungsarbeit, wie auch wir bieten Zeitzeugen Gespräche an, das ist eine beliebte Kombination, Überblicksführung, Workshops zu kombinieren mit Zeitzeugengesprächen. Aber ich glaube, Zeitzeugengespräche sind auch vor dem Hintergrund zunehmend wichtig, neben der Wissensvermittlung, weil man damit auch die Methodenkompetenz von Schülern gut üben kann. Also zu hinterfragen, stimmt das Ganze? Zeitzeugen sind ja authentisch im medialen Raum, ein Stück weit oft ja auch Kronzeugen, mit denen ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit zugeschrieben wird, aber natürlich immer eine subjektive Quelle. Und da den Schülern die Augen zu öffnen, dass das eine Quelle ist von vielen, dass man das auch hinterfragen kann, dass es da auch andere Sichtweisen gibt, ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, was eine wichtige Kompetenz ist im alltäglichen Alltag auch der Schüler, Nachrichten zu hinterfragen, zum Beispiel auf den sozialen Kanälen. Und das können wir anhand von Zeitzeugen beispielsweise hier anhand des historischen Stoffes ganz gut üben und testen und hoffentlich dann den Schülern auch einiges mitgeben, nicht alles für bare Münze zu nehmen. Und das Neue und wirklich Faszinierende ist zum einen die Kontextualisierung und die Didaktisierung. Also man trifft ja auf schon bestehende Portale und kann sich Zeitzeugenvideos anschauen, aber es mangelt dort oft an einordnenden Informationen zu den Zeitzeugen an sich, aber auch zu den Zeitumständen. Und ich glaube, das alles ist etwas, was jetzt das Zeitzeugenmemorial erstmals bietet. Also eine breite Kontextualisierung, aber auch Didaktisierung. Und vor dem Hintergrund kommt uns das wie gerufen.
Ich würde mich da sehr anschließen. Der große Vorteil, es gibt ja verschiedene Zeitzeugenportale, die man auch aufsuchen kann. Da wird man in der Regel aber mit den reinen Videomaterialien konfrontiert und hat nur eine ganz kleine Einordnung von dem, was eigentlich tatsächlich dann, um was es geht und in welchem historischen Kontext hat das eigentlich stattgefunden. Bei uns ist das eben so, wir bieten verschiedene Themen an, in dem die Zeitzeugenvideos eingebunden sind. Also Personen, die sich mit unserer Seite auseinandersetzen, können sich erstmal ganz generell über die Themen informieren, können schauen, um was geht es hier eigentlich und sich dann im Nachhinein tatsächlich die ausführlichen Beschreibungen, Erinnerungen und eben auch Gedanken der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen anschauen. Und das ist ein riesiger Vorteil, den wir haben. Das ist der eine Zugriff über die thematische Ebene. Der andere Zugriff, den wir auch anbieten, ist eben über eine Karte gezielt nach Ereignissen in der eigenen Region zum Beispiel zu schauen. Also wenn eine Schule in einem bestimmten Bereich an der hessisch-thüringischen Grenze liegt und sich eben mit einem Ereignis einer Geschichtssituation in Zeiten Kalter Krieg, deutsch-deutsche Teilung auseinandersetzen möchte, kann auch ganz regional nach einzelnen Ereignissen gesucht werden und dann darüber wieder eine Rückbindung zum Thema gemacht werden. Also es gibt hier tatsächlich verschiedene Zugriffsmöglichkeiten, auch je nach Bedarf von Lehrerinnen und Lehrern, aber eben auch von Schülerinnen und Schülern. Und ich glaube, etwas, was wir bieten, was es sonst auch nicht so oft gibt, es gibt auch die Möglichkeit, dass sich Schülerinnen und Schüler über eine eigene Seite direkt mit dem Thema Zeitzeugeninterviews, deutsch-deutsche Geschichte, Kalter Krieg, SED-Aufarbeitung beschäftigen können, indem wir am Anfang natürlich in einem begrenzten Rahmen, den wir aber immer erweitern werden, Angebote direkt für Schülerinnen und Schüler und junge Menschen schaffen, um sich mit der Seite auseinanderzusetzen. Also wenn man so möchte, eine Anleitung zu schaffen, wie kann man eigentlich diese Seite verwenden und was findet man darauf auch? Und ich glaube, das ist eine Besonderheit und wir hoffen, dass es natürlich bei den entsprechenden Zielgruppen dann auch gut ankommt.
Und gerade im Unterricht ist es dann auch nochmal so, dass es etwas, was wir ganz, ganz häufig auch rückgespiegelt bekommen von den Lehrkräften, dass es eigentlich mit diesem Ausflug in die Gedenkstätten nicht getan ist. Bedeutet, häufig kommt dann im Unterricht noch eine Rückfrage zu diesem Ausflug oder es kommt teilweise auch der Wunsch von der Lehrkraft, den Zeitzeugen nochmal mit in die Schule zu bringen, weil einfach so viel aufgerüttelt worden ist auch innerhalb der Klasse, dass man da noch eine Nachbetreuung machen müsste. Das versuchen wir natürlich immer, aber ganz klar, so eine Homepage wie jetzt das Zeitzeugenmemorial hat da auch nochmal ganz andere Möglichkeiten. Die Lehrkräfte werden da ja wirklich betreut, auch mit an die Hand genommen. Und auch für die Schülerinnen und Schüler bleibt da natürlich etwas übrig. Die müssen dann nicht sofort innerhalb kürzester Zeit nochmal zurück in die Gedenkstätte unbedingt kommen. Ist natürlich super, wenn sie die Gedenkstätte dann auch aktiv nutzen. Da sagen wir ja absolut gar nichts dagegen. Aber es ist natürlich wesentlich einfacher, eine Betreuung auch zu schaffen, sodass dann nicht nur der individuelle Besuch eine besondere emotionale Verfasstheit ausgelöst hat, auch mit dem Thema, sondern eben auch das, was wir in der Nachbetreuung machen.
Also ich glaube, diese Einordnung ist ganz wichtig, weil man oft sonst viele Aussagen der Zeitzeugen falsch versteht oder missversteht oder zumindest das Risiko dazu besteht. Also im Vorfeld dieser Zeitzeugeninterviews, die dann aufgezeichnet werden, gibt es erstmal Vorgespräche und vor Recherchen zu den Zeitzeugen. Also man ruft einfach an, spricht ein bisschen, nimmt zentrale biografische Eckdaten auf, die man vielleicht auch im Vorfeld über das Internet, über Recherchen in Zeitungsarchiven, Dokumenten nicht auffinden konnte, um sich ein möglichst komplettes Bild zu verschaffen über die Biografie. Dann wird auch vieles plausibler. Wir versuchen auch immer im Vorfeld, wenn es da Hinweise gibt, dazu auch Unterlagen in den Archiven zu finden, um auch gewisse Dinge nochmal zu überprüfen. Und oftmals dann auch im Nachgang des Interviews. Und das hat man ja selbst in den berühmten TV-Dokumentationen, wo die Zeitzeugen, ja wie gesagt, oftmals als Kronzeugen erscheinen, dass auch da ja natürlich immer eine gewisse Einordnung kommt. Über welche Zeit reden wir? Reden wir über die Zeit des Mauerbaus oder die 80er Jahre? Was hat derjenige im Vorfeld erlebt? Was hat ihn dazu veranlasst zu flüchten? Wie waren die Reaktionen auf bestimmte zentrale Ereignisse, die ja oft dann mit nachhaltigen Folgen im Leben verbunden waren? Ich glaube, ohne dem geht es nicht. Das ist ja im Alltag genauso. Also wenn ich mit Menschen spreche, muss ich auch wissen, wo stehen die gerade, aus welcher Perspektive berichten die, um das eben einordnen zu können, als Schüler oder auch als Allgemeininteressierter dieser Homepage.
Wie genau läuft denn so ein Gespräch ab?
Natürlich, für eine professionelle Aufnahme muss eine Menge vorbereitet sein. Also es muss ein professionelles Equipment geben, Kamera, es muss eine Ausleuchtung geben, die natürlich auch der Situation entsprechend ist, sodass das auch einheitlich aussieht, auch zwischen den einzelnen Institutionen. Das ist natürlich eine Angelegenheit, die uns auch von Anfang an beschäftigt hat, weil wir wollen ja auch ein einheitliches Bild abgeben. Es soll ja der Mensch im Fokus stehen, nicht die unterschiedlichen Hintergründe, die man dann so hinter ihm sieht. Ich habe aus der eigenen Erfahrung heraus, kann ich eigentlich sagen, viel von dem, was man so vorher als Befürchtung hatte, also beispielsweise, dass jetzt ältere Zeitzeugen dann nicht mehr zu uns kommen, das hatten wir eigentlich ganz, ganz wenig, dass es da irgendwelche Bedenken gab, sondern die sind sogar sehr aktiv dann auch zu uns gekommen. Wenn man, wie Christian Stöber das vorhin schon formuliert hat, halt eben auch in diesen Vorgesprächen wird ja auch schon eine gewisse Vertrauensbasis geschafft. Also wir geben den Menschen ja auch das Gefühl, dass wir uns wirklich für ihre Geschichte interessieren. Uns geht es ja nicht darum, unsere Geschichte in erster Linie zu erzählen, sondern wir möchten ja, dass die Zeitzeugen erstmal ihre Geschichte erzählen und wir wollen daraus dann halt eben auch etwas für die Aufarbeitung tun. Und da sind auch viele einfach trotz hohen Alters wirklich zu uns gekommen, aber es war auch nie eine Hürde, wenn die zu uns gesagt haben, ja, wir sind nicht mehr so mobil in dieser Frage, dann ist es trotzdem möglich, auch unsererseits zu den Zeitzeugen hinzufahren und bei denen im Wohnzimmer mit ein bisschen Vorbereitungszeit auch so ein Interview führen zu können. Das Spannende, was daran natürlich wieder die Fragestellung ist, ist es etwas anderes, wenn man das dann in der Gedenkstätte macht oder in dem Wohnzimmer des Zeitzeugen? Das kommt natürlich nochmal als eine besondere Ebene hinzu, weil klar, der Zeitzeuge, wenn er bei uns ist, ist nicht in einer gewohnten Umgebung, aber in seinem eigenen Wohnzimmer natürlich schon. Und das kann natürlich dann auch sein, dass da vielleicht auch die ein oder andere Antwort etwas lockerer von den Lippen geht, vielleicht im eigenen Wohnzimmer als auch in einem Zeitzeugenstudio. Aber diese Zeitzeugenstudios in den Gedenkstätten finde ich dafür unfassbar wichtig, weil wir halt eben immer ein attraktives Angebot schaffen können. Die Menschen können sich dazu entscheiden, zu uns zu kommen und wirklich dieses Interview durchzuführen, mit uns zusammenzuarbeiten. Und wir müssen ihnen nicht das Gefühl geben, in ihre Privatsphäre in dem Sinne so einzudringen. Denn das wäre ja auch eine Frage. Natürlich, wir können gerne zu den Zeitzeugen kommen, aber wir haben halt eben auch immer die Infrastruktur gegeben, dass die Menschen zu uns kommen können.
Das sind ja auch Interviews, die macht man nicht mal so nebenbei. Was für eine Expertise vor Ort braucht man denn und was lernt man vielleicht auch mit nach 10, 20 Interviews, was dann den weiteren Interviews auch hilft?
Das ist eine sehr sensible, emotionale Szenerie. Also die meisten Zeitzeugen, die wir interviewen, sind keine prominenten, geübten Zeitzeugen, die zum x-ten Mal vor einer laufenden Kamera ihre ganz persönlichen Erinnerungen mitteilen, die dann natürlich auch für die Ewigkeit gesichert werden. Deswegen versuchen wir, diesen Zeitzeugen Sicherheit zu geben, eine gute Gesprächsatmosphäre zu schaffen, geschützten Raum ihnen zu geben, damit sie sich sicher fühlen, wohlfühlen und sich wirklich auf ihre Erinnerungen konzentrieren können und nicht abgelenkt werden, möglichst wenig Nervosität haben, das ein bisschen ihnen abnehmen, damit auch keine Art von Verhörsituation für diejenigen entsteht. Also wenn wir dann mit ehemaligen Opfern der SED-Diktatur sprechen, die vielleicht Erfahrungen gemacht haben mit der DDR-Staatssicherheit oder anderen Behörden der DDR, besteht ja da letztendlich sogar die Gefahr der Retraumatisierung. Das müssen wir natürlich absolut vermeiden. Wir wollen natürlich auch darüber hinaus nach dem Interview weiterhin mit den Zeitzeugen in Kontakt bleiben, bestenfalls von ihnen auch noch weiterführendes Material zu ihrer ganz persönlichen Geschichte erhalten, ob das Fotografien sind zu ihrer Geschichte, Unterlagen. Das wäre ja, und das haben wir sehr oft auch erhalten, ist ja dann nochmal eine Bereicherung für die Homepage und für die Bildungsarbeit, weil man dann noch weitere Materialien hat, die man in die Vermittlungsarbeit einbauen kann. Deswegen ist eigentlich dieser Tag, dieser Interviewtag von A bis Z sehr wichtig. Nicht nur, dass die Technik stimmt, das Licht stimmt, sondern gerade das Zwischenmenschliche mit dem Zeitzeugen auch passt. Da ist viel Empathie vonnöten. Am Ende dann aber auch immer ein Stück weit wiederum im Nachgang wissenschaftliche Distanz. Also dann zu gucken, welche Informationen müssen wir nochmal nachprüfen, welche Informationen oder Erinnerungen des Zeitzeugen eignen sich vielleicht später auch nochmal, insbesondere für die didaktische Arbeit, weil man da quellenkritisch einiges einüben kann. Aber die Situation selbst ist für den Zeitzeugen sehr wichtig. Ich würde jetzt mal sagen, dass ungefähr 50% unserer bisher interviewten Zeitzeugen das erstmals vor einer laufenden Kamera gemacht haben. Und da bekommt man selber auch erst ein Gefühl dafür nach einigen Interviews, wie da die Zeitzeugen anzupacken sind. Und wie jeder Mensch ticken auch die Zeitzeugen natürlich alle individuell ganz anders. Also, aber da bekommt man schon ein Gefühl für im Vorgespräch. Und deswegen ist das auch ganz wichtig, im Vorfeld schon die Kontakte zu knüpfen, damit man sich auf den Tag bestmöglichst vorbereiten kann. Und da sind wir jetzt nach einigen Jahren, glaube ich, ob das hier bei uns im Schifflosgrund ist oder im Point Alpha, ein geübtes Team, weil auch sozusagen da eine Konstanz herrscht bei den beteiligten Projektmitarbeitern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Und ich würde auch direkt gern noch ergänzen wollen, viele der Geschichten, die im Zeitzeugenmemorial dann eben von nicht geübten Zeitzeugen und Zeitzeugen erzählt werden, sind ja Geschichten, über die vielleicht auch lange nicht gesprochen wurde. Also es sind verschüttete Erinnerungen, es sind traumatische Ereignisse, die wieder quasi über dieses Gespräch nach oben geholt werden. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Interviewerinnen und Interviewer eine besondere Sensibilität an den Tag legen müssen und natürlich auch geschult sein müssen, mit solchen Situationen umzugehen. Also was passiert, wenn eine Person das erste Mal seit 50 Jahren sich mit so etwas Traumatischem auseinandersetzt, dass sie in Tränen ausbricht, dass sie vielleicht auch andere Formen von Stress in diesem Moment hat. Und das sind alles Punkte, die wir eben sehr ernst nehmen und auch über Supervision. Also unsere Interviewerinnen und Interviewer haben die Möglichkeit, auch im Nachgang dann mit Expertinnen und Experten nochmal über ihre Erlebnisse im Interview zu sprechen, die auch zu reflektieren und eben dann auch fürs nächste Mal noch besser darauf vorbereitet zu sein. Und ich glaube, das sind auch Punkte, die unglaublich wichtig sind. Und das ist eben diese Erinnerungen, die so lange verschüttet sind, das erste Mal wieder hochzuholen, ist natürlich auch gerade für die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ein unglaublicher Stressfaktor, auf den wir immer wieder probieren, gut einzugehen und wo wir auch immer darauf achten, dass unsere Interviewerinnen und Interviewer weiter geschult werden, um eben da auch tatsächlich eine Atmosphäre der Sicherheit und auch der Verantwortung zu schaffen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz zentraler, wichtiger Punkt, der das Zeitzeugenmemorial vielleicht auch gegenüber anderen Projekten herausstechen lässt.
Gibt es eigentlich Themenschwerpunkte, die beim Projekt bewusst gesetzt wurden, auch im Hinblick auf mögliche Zeitzeuginnen und Zeitzeugen?
Ein wichtiger Fokus ist natürlich hessisch-thüringische Geschichte und alles, was natürlich an der Grenze selbst passiert ist. Und eben ein spannender Punkt, der eben für die Personen, die es betroffen hat, sehr traumatisch auch war, sind zum Beispiel Zwangsaussiedlungen. Und das sind auch Schwerpunktthemen in den Gedenkstätten und im Grenzmuseum, sodass wir hier quasi schon über einen Zugang zu den Zeitzeugen und Zeitzeugen verfügt haben und darüber dann quasi auch die Themen weiter ausdifferenziert haben. Aber, und das machen wir mittlerweile auch seit einiger Zeit, wir machen auch generell Aufrufe dazu, dass sich Zeitzeugen und Zeitzeugen bei uns melden können und darüber werden dann auch neue Themen, die wir vielleicht so auch noch überhaupt nicht bisher in den Fokus hatten, bei uns auf die Agenda gebracht. Also natürlich sowas wie Wiedervereinigung, aber eben auch die Zeit danach ist ein Themenfeld, was gerade über die Aufrufe für Zeitzeugen und Zeitzeugen noch viel stärker jetzt im Zeitzeugenmemorial auch in Zukunft aufgenommen werden soll. Und ich glaube, das sind eben spannende Punkte. Also sind einmal auf der einen Seite die tatsächlich wichtigen thematischen, örtlich gebundenen Themen, Zwangsaussiedlung, Leben an der Grenze, Flucht und Ausreise. Es sind aber eben auch Themen, die weit über quasi die Wiedervereinigung hinausgehen. Und das ist, glaube ich, auch die thematische Klammer. Also wir bespielen hier eigentlich die von den 50er Jahren bis, würde ich sagen, fast in die Gegenwart Themen und führen diese eben auch zusammen, weil das baut natürlich auch historisch alles aufeinander auf. Erfahrungen, die gemacht worden sind, gehen in gewisse Kontinuitäten über. Und das sind alles, glaube ich, sehr wichtige Punkte, die wir eben probieren, auch über diese breite Themenvielfalt abzudecken.
Jetzt haben wir ja schon viel über das Konzept und die Umsetzung der Interviews gesprochen. Wir wollen Ihnen jetzt aber auch einen kleinen Einblick in die Themenvielfalt geben, die Sie auf der Website erwartet. Der erste Themenblock beschäftigt sich mit den Zwangsaussiedlungen, die vor allem in den 1950er und 1960er Jahren in der DDR durchgeführt wurden. Viele Menschen sind damals aus ihrer Heimat an der Westgrenze der DDR durch die SED-Politik vertrieben worden.
Das Thema Zwangsaussiedlung hat, glaube ich, jetzt auch in der Aufarbeitung durchaus einen gewissen Fokus immer gehabt, gerade an der hessisch-thüringischen Grenze. Diese Zwangsaussiedlung im Sinne der DDR, also dieses menschenverachtende Verbringen von Personen an der Grenze oder in direkter Grenznähe in das Kernland der DDR, weil man diese Person als entweder politisch nicht zuverlässig betrachtet hat oder man die Grenze der DDR ausbauen wollte, beziehungsweise keine Personen im direkten Grenzgebiet dann zur Bundesrepublik haben wollte. Und man im Endeffekt seitens der SED und der jeweiligen Organe da gezielt Leben auch zerstört hat. Also jetzt nicht unbedingt immer nur in einer physischen Art und Weise, aber natürlich in einer psychischen Art und Weise, indem diese Menschen einfach ohne Vorwarnung ins Landesinnere der DDR verbracht worden sind. Ich glaube, hier in den Beispielen, die wir auch auf der Homepage haben, kann man dann natürlich auch sehen, inwieweit diese Menschen dann sehr, sehr unterschiedliche Geschichten auch entwickelt haben, unterschiedliche Biografien entwickelt haben, denen das passiert ist oder die sich sogar davor entziehen konnten, weil es gab durchaus auch die Chance, dass man vor so einer Zwangsaussiedlung gewarnt worden ist. Und was ich immer sehr, sehr spannend finde und was natürlich allerdings auch nochmal diesen menschenverachtenden Charakter dahinter zeigt, ist im Endeffekt, wie hat es die DDR selber tituliert? Also wir finden ganz häufig in der Quellensprache den Begriff Evakuierung dieser Menschen aus dem grenznahen Gebiet. Und Evakuierungen sind gewöhnlicherweise, wenn wir Naturkatastrophen haben oder wenn Personen in einem brennenden Haus wären, müssten Einsatzkräfte diese Personen evakuieren. Aber genau das war es ja halt eben nicht. Diese Menschen haben an sich außer gegenüber ihrem eigenen Staat in Sicherheit gelebt. Die waren nicht bedroht durch den Westen. Und Zwangsaussiedlung ist vor diesem Hintergrund für uns eher der Begriff, übergeordnet vielleicht auch Zwangsmigration. Und diese Menschen sind eben aus ihrem Leben entfernt worden. Ein Leben, ein möglicherweise auch ein Hof, der da schon 100 Jahre stehen konnte, 200 Jahre stehen konnte. Und wenn man sich dann die einzelnen Aktionen anschaut und dann auch teilweise liest, auch wieder in den Quellen, wie das benannt worden ist, Aktion Ungeziefer unter anderem 1952 oder 1961, auch als einer der Beispiele als Kornblume bezeichnet, also auch diese bewusste Nennung von Menschen als Schädling im weitesten Sinne. Das zeigt natürlich auch, wie selber die SED damit umgegangen ist und was da auch die Zielsetzung war und wie man die eigene Bevölkerung im grenznahen Raum gesehen hat. Das ist für uns auf der einen Seite das Erschreckende, auf der anderen Seite allerdings auch einer der Hauptgründe, warum diese Geschichte erzählt werden muss, nicht nur aufgrund der individuellen Schicksale, sondern wir reden da über eine Anzahl von über 11.000 Personen, die in diesen Aktionen zwangsausgesiedelt worden sind. Über die Hälfte davon hat es tatsächlich in Thüringen auch betroffen. Also Thüringen ist da auch wieder ein ganz zentrales Beispiel für diese Frage der Zwangsaussiedlung. Und das beschäftigt uns, das muss die Aufarbeitung auch beschäftigen, gerade im hessisch-thüringischen Raum. Und das hat natürlich auch das Leben dieser Zeitzeugen, das Leben dieser Menschen ganz massiv geändert. Und vor diesem Hintergrund finde ich das extrem wichtig, dass wir in diesem Projekt darüber sprechen.
Eine Zeitzeugin, deren Familie ausgesiedelt werden sollte, das ist Elfriede Kiel aus Unterbreitzbach. Sie kann sich noch genau an den Moment erinnern, als ihre Eltern die Nachricht erhielten.
Am 5. Juni 1952 kam nachmittags gegen 5 Uhr, kamen 5 Personen zu uns, die wollten meinen Vater sprechen. Und dann musste mein Vater gerufen werden, weil wir ja eine Metzgerei hatten in Unterbreitzbach. Und er war am Wurstmachen. Und dann kam er in die Küche und er hat gefragt, was wer, weil da die fünf Personen saßen. Und die haben dann meinem Vater klargemacht und meiner Mutter, dass wir am nächsten Tag das Anwesen verlassen müssten. Und wir dürften Küche und Schlafzimmer mitnehmen. Den anderen Tag vor morgens käme ein LKW, der würde uns dann abholen. Und das war aber zum Glück, mein Vater hat das so akzeptiert und hat gesagt, wir haben ja eine kleine Landwirtschaft dabei gehabt. Das Vieh musste noch versorgt werden, die Rinder, die Schweine und das andere. Und wir müssten auch noch eine Bestandsaufnahme machen, weil wir ja eine Metzgerei dabei hatten. Und das haben die zum Glück so akzeptiert und haben die Zeit ausgemacht, abends um 8 Uhr sollten sie kommen zur Bestandsaufnahme. Und da sind die fünf Personen sind weggegangen. Und dann hat mein Vater meine Geschwister noch zugerufen. Und dann hat es geheißen, wir müssen weg, so schnell wie möglich.
Der Familie von Elfriede Kiel gelingt die Flucht nach Fulda und damit ein Neubeginn im Westen. Im Zeitzeugenmemorial erzählt Elfriede Kiel die komplette Geschichte. Flucht und Ausreise haben viele Menschen an der Grenze geprägt. Davon erzählen auch die Interviews, die das Grenzmuseum Schifflers Grund gesammelt hat.
Ja, das ist natürlich ein Thema, was fasziniert, was bewegt, aber auch natürlich sehr tragisch ist, weil natürlich Fluchten erfolgreich teilweise verlaufen sind unter sehr abenteuerlichen Bedingungen, aber mitunter auch tödlich waren und immer wieder aufgezeigt haben, dass hier die DDR diese Grenze eben auch zwischen Hessen und Thüringen gegen die eigene Bevölkerung gerichtet war. Und nichts anderes war als ein Instrument zur Abschottung und Fluchtverhinderung. Wir zeigen auch auf der Homepage, was waren eigentlich die Ursachen dafür? Also was hat die Menschen dazu gebracht, ihre Heimat zu verlassen, Hof und Heimat aufzugeben und den riskanten Weg Richtung Westen anzutreten? Das konnten politische Motive sein, wirtschaftliche, dass man sich danach gesehnt hat, nach westlichem Konsum oder zumindest Konsumversprechen einlösen wollte. Das könnte berufliche Gründe haben, dass einem gewisse Wege in der DDR versperrt waren, weil man nicht der offiziellen gewünschten Linie entsprochen hat. Das konnten ganz private Motive sein. Oftmals hat alle Flüchtenden eigentlich der Drang nach Freiheit da weitgehend vereint. Wir zeigen auf der Homepage, wie abenteuerlich das Ganze war. Also da haben wir beispielsweise die Zeitzeugin Gerda Gastrock, die direkt an der Grenze von Thüringen nach Hessen durch die Werra geflüchtet ist, 1961. Eben auch, weil man befürchtet hat, zwangsausgesiedelt zu werden. Und bei ihr, und das haben wir auch auf der Homepage eingestellt, ist es der seltene Fall, dass das Ganze von westlicher Seite zufällig vom Zoll fotografiert wurde. Also wir haben ein Original-Live-Bild quasi dieser abenteuerlichen Flucht durch die Werra, wie man sieht, wie die ganze Familie hier durchwartet durch das Wasser. So eine sehr eindrückliche Fotografie. Wir sprechen mit dem Karl-Heinz Wehr über Fluchthilfe. Karl-Heinz Wehr war 17, 18 Jahre, war Förster im Grenzgebiet, hatte sehr gute Ortskenntnisse, wusste, wie man unentdeckt bis an die Grenze herankommt und darüber hinaus und hat mehrere Menschen zur Flucht verholfen. Und als er zu uns kam zum Interview, zum Drehtermin, hat er seine originale Fluchtkarte mitgebracht, wo detailliert eingezeichnet war, wo er die einzelnen Personen über die Grenze gebracht hat, war dann immer mit einem kleinen X markiert, die Stellen an der Grenze. Und dort hat er auch die Route eingezeichnet, mit der er sich an die Grenze herangenähert hat, also über die einzelnen Ortschaften, über die einzelnen Waldwege. Und das ist natürlich ein einzigartiges Dokument. Und er sagt auch, jederzeit bei dieser Fluchthilfe und bei seiner eigenen Flucht, ihm war immer bewusst, dass es jederzeit hätte tödlich ausgehen können.
Die Stasi operierte ja in jedem Ort, gab es Stasi-Leute. Keiner durfte uns zusammen sehen, weil ja ich einzeln, wenn es glückte, zurückkam. Ja, und dann habe ich ihn wunderbar, ohne dass uns wer gesehen hat, durch die Wälder gekriegt bis Eichstroh. Da mussten wir eine Straße überqueren. Das hatte ich aber vorher genau ausgesucht. Mit Weizen- und Roggenfeldern, da sind wir durchgegangen, keiner hat uns gesehen. Ich habe immer Wind aufgenommen, man hatte ja Erfahrung als Forstlehrling. Man hörte die Grenzer, wenn sie Pendelposten in der Nähe waren, schon, das roch man, die rauchten meistens alle. Und dann hatte einer Druck, immer so ein Doppelposten, einer trug einen Karabiner, der andere eine russische Maschinenpistole. Die hatten natürlich Anweisung, auch sofort zu schießen, nach der Aufforderung, halt stehen bleiben oder so. Aber wie gesagt, und dann habe ich ihn angewiesen, Heinz, vor der Grenze, wenn wir den doppelten Drahtzaun durchquert haben, dann wird es ganz mulmig, dann stehen die Posten ganz dicht. Sage ich, da dürfen wir, dann geht es einen Hangsteil hoch, das hatte ich vorher ausgekundschaftet, das war die sicherste Route, um die ganzen Erdbunker zu umgehen.
Und wir haben auch Fälle, wo das Ganze tödlich ausgegangen war. Hier selbst bei uns im Schifflersgrund ist ja ein Todesort, ein Tatort, wenn man so will, im Original erhalten. 1982 ist hier jemand aus der Region, Heinz-Josef Große, damals im Alter von 34 Jahren, ums Leben gekommen, war Bauarbeiter und hat eines Tages den Fluchtversuch unternommen. Bei Bauarbeiten an der Grenze war er eingesetzt, immer bewacht von zwei DDR-Grenzsoldaten. Und die haben sich am 29. März 1982, am Nachmittag, ganz kurz von ihm entfernt. Und er hat diese Chance ergriffen, ist mit seinem Radlader an den Grenzzaun herangefahren, steigt dann auf das Fahrerhaus, springt auf die Schaufeln über den Grenzzaun. Und auf den letzten Metern wird er dann getroffen von den Kugeln der zurückgekehrten DDR-Grenzsoldaten. Und hier haben wir im Rahmen vom Zeitzeugenmemorial mit seiner Schwägerin gesprochen, also die Perspektive der Familie dann nochmal eingenommen. Und die Mechthild Große schildert da sehr eindrücklich, wie die Familie von dieser Nachricht erfahren hat. Über den Buschfunk zunächst, über Arbeitskollegen, dann tatsächlich im Eichsfeld auch über das Westradio, bis hin dann zum offiziellen Besuch von Behörden, wo da nicht von einem Flüchtling gesprochen wurde, sondern von einem Kriminellen. Also das, was Heinz-Josef Große quasi aus DDR sich gemacht hat, war eine Grenzverletzung. Er war ein Republikflüchtling und es war ein krimineller Akt. Und dieses Bild hat man auch versucht, im Ort zu zeichnen. Die Mechthild Große berichtet, wie die Beisetzung abgelaufen ist, dass hier staatlicher Druck herrschte und Stimmung gemacht wurde, dass möglichst wenig Personen daran teilnehmen und möglichst geringe Anteilnahme und Solidarisierung zu schaffen, was nicht gelang. Und sie spricht auch sehr eindrücklich über die Angst der Familie, eigentlich bis 1990, das Schweigen, dass man nicht offen darüber reden konnte, dass die Todesumstände nie klar waren, ganz konkret, und man quasi nur außerhalb des Wohnzimmers, draußen im Freien, heimlich darüber gesprochen hat, weil man Angst hatte, im Gefühl der ständigen Überwachung zu leben und zu Hause verwandt zu sein, was nicht war, aber es zeigt ganz eindrücklich diese permanente Angst in der DDR vor DDR-Staatssicherheit und die Angst der Hinterbliebenen quasi dabei in eine Art von Sippenhaft genommen zu werden. Und da waren wir der Mechthild Große sehr dankbar, dass er sich dafür bereitgestellt hat, weil das natürlich ein sehr sensibles Thema innerhalb der Familie ist. Also wir zeigen auf das Thema Flucht und Ausreise ganz verschiedene Facetten und werden das sicherlich im Laufe der nächsten Jahre auch immer weiter noch ergänzen mit weiteren Zeitzeugen, alles mit einem ganz regionalen Fokus. Und das ist sehr eindrücklich und zeigt natürlich auch nochmal diese menschenverachtende Facette des DDR-Grenzregimes auf.
Zu allen Interviews gibt es auch immer Porträts zu den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und eine Überblicksseite auf der Website. Die ordnet die Gespräche nochmal zeitlich ein und ergänzt die persönlichen Aussagen mit dem Stand der Forschung. Jetzt haben wir noch ein Thema offen und das dritte Thema stellt uns Robert Wolf vor. Die Gespräche hier drehen sich um das Leben an und mit der Grenze.
Wenn man so möchte, ist das ja die Klammer aller Themen und hier bekommen tatsächlich junge Menschen oder auch die interessierte Öffentlichkeit tatsächlich erstmal allgemeine Informationen. Was bedeutet eigentlich deutsch-deutsche Teilung? Wie war eigentlich das Leben an der Grenze, mit der Grenze und auch im Schatten der Grenze? Und welche Alltagsrealitäten gab es eigentlich? Weil alle Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die wir im Zeitzeugenmemorial interviewt haben, kennen ja dieses Gefühl der Leben an der Grenze oder mit der Grenze. Also das ist, wenn man so möchte, tatsächlich die inhaltliche Klammer. Und wir beschäftigen uns hier tatsächlich auch einfach mit Kontextwissen. Also erstmal, wann kommt es eigentlich zur Einrichtung der Sperrzone? Wann finden Zwangsumsiedlungen und staatliche Repressionen im neu geschaffenen Grenzbereich statt? Wie wird die Grenze eigentlich weiter gesichert? Wie wird sie verstärkt? Und welche Auswirkungen hat das auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber eben generell auch auf das Leben an der Grenze? Wir widmen uns der Frage, wie sieht eigentlich der Alltag an der Grenze zum Beispiel in den 60er Jahren aus? Wie sieht das in 70er und 80er Jahren aus? Was passiert eigentlich in der Zeit? Die wachsende Unzufriedenheit wird besprochen. Aber, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema auch, was bedeutet es eigentlich für Kinder und Jugendliche, direkt im Schatten und an der Grenze zu leben? Also welche Einschränkungen waren sie verbunden, aber natürlich auch für alle anderen Menschen? Welche Einschränkungen hatte dieses Leben an der Grenze für sie im Alltag? Spannende andere Fragen, die wir uns auch stellen, sind natürlich die wirtschaftlichen Auswirkungen und Veränderungen. Ein ganz zentraler Faktor auch jetzt, wir feiern ja dieses Jahr 35 Jahre friedliche Revolution. Was ist eigentlich Widerstand und Opposition im direkten Grenzgebiet, aber auch darüber hinaus? Und selbstverständlich, das ist dann auch ganz klar, das Ende der DDR und die Wiedervereinigung. Wie wird die eigentlich gerade auch im hessisch-thüringischen Grenzgebiet wahrgenommen? Und am Ende ziehen wir so ein Fazit, was bedeutet eben es im Schatten dieser Grenze zu leben und wie verändert sich das auch über die Jahrzehnte? Und ich denke, wir haben da auch spannende Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die eben ganz eindrücklich diese Alltagsrealitäten zeigen, die wir uns ja in einem geöffneten Europa mit offenen Grenzen so in dem Sinne gar nicht mehr vorstellen können, was es bedeutet, eigentlich so eine harte, so eine auch tödliche und eben auch so eine menschenunwürdige Grenze mitten durch ein Land zu haben. Und ich glaube, die Eindrücke, die wir da in Clips und auch in den Gesamtvideos wiedergeben, sind sehr spannend und zeigen eben aber auch, und das ist auch Teil der Realität, wie unterschiedlich eben dieses Leben an der Grenze wahrgenommen wurde. Für manche waren das massive Einschränkungen, die dann eben auch zu Fluchtversuchen oder zu Ausreiseanträgen geführt haben. Manche konnten sich besser damit arrangieren, manche hatten größere Probleme damit. Aber ich glaube, was alle Geschichten durchzieht, ist eben, dass dieser Faktor Leben an der Grenze ein ganz entscheidender Faktor für den Alltag, für das normale Leben war und dass man auch immer im Alltag mit dem Leben an der Grenze konfrontiert wurde. Und ich denke, das sind spannende Geschichten, die wir natürlich auch jetzt über die nächsten Monate und Jahre weiter erweitern werden, sodass wir am Ende ein sehr heterogenes Bild und sehr unterschiedliche Eindrücke auch von eben diesem spannenden Themenfeld Leben an der Grenze haben werden.
Und auch hier gibt's ein Hörbeispiel. Die Zeitzeugin Ursel Lange erinnert sich darin an ihre Kindheit in Asbach und wie der Bach im Ort plötzlich zu einer Grenze wurde.
Der Heinzbach liegt unterhalb unseres Ortes, da gab es die Wäschebleichplätzchen und da wurde die Wäsche hingebracht und wir Mädchen mussten dann auch gießen, dass die Sonne sollte ja die Wäsche hell machen. Ne? Und dadurch hatten wir auch diesen Weg dorthin und dann weiter oben war dann der Heiligenberg, wo wir sonntags auch viel spazieren gingen. Durch diese Grenzziehung durften wir mit dem Mahl nicht mehr an den Heinzbach, das heißt nur noch vor den Heinzbach. Und dann haben wir diesen Heinzbach, haben wir uns auch manchmal abgedämmt, wo wir dann drin schwimmen oder baden wollten. Schwimmen ging ja nicht, aber wir haben das so. Und dann sind wir, ja, über diesen Heinzbach gesprungen. Ich bin im Westen und wieder zurück. Jetzt bin ich auch wieder im Osten. Wir haben das spielerisch noch hingenommen. Wir wussten ja noch nicht, was da so kam, ne?
Wer jetzt neugierig geworden ist, der kann sich ab dem 3. Oktober selbst im Zeitzeugenmemorial umschauen. Ab da ist die Seite unter www.zeitzeugenmemorial.de zu finden und kann durchstöbert und genutzt werden. Zum Abschluss gibt Robert Wolf uns jetzt noch einen Ausblick, wie es danach mit dem Zeitzeugenmemorial weitergeht.
Es wird am Anfang eben die drei besprochenen Themenseiten geben. Es wird die Seite für Lernende, aber auch für Lehrkräfte geben. Wir werden relativ breit auch natürlich Werbung an den Schulen und aber generell auch bei Bildungseinrichtungen zum Thema machen, weil, und das hat erst vor kurzem eine Umfrage, die wir in Auftrag gegeben haben, gezeigt, es gibt einen unglaublich hohen Bedarf an Informationen über DDR-Geschichte. Es gibt ein unglaubliches Interesse, sich mit diesem Teil der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. Tatsächlich gibt es aber außerhalb von Schule Dokumentationen, Zeitungsartikeln und Büchern relativ wenig Möglichkeiten, sich auf einer Seite so auch eben über Zeitzeugen und Zeitzeugengeschichten mit der DDR-Geschichte, speziell natürlich hessisch-thüringische Grenzgeschichten auseinanderzusetzen. Und ich glaube, hier bieten wir eben etwas, was es in dem Sinne bisher noch nicht gibt und hoffen auch, dass wir natürlich damit auf großes und breites Interesse stoßen. Wir werden natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung generell das Projekt vorstellen, aber auch immer wieder einzelne Hörbeispiele machen, dass wir auch gerade eben die jungen Zielgruppen erreichen und versuchen, so breit möglich eigentlich unser tolles Angebot an die Öffentlichkeit zu bekommen und hoffen dann natürlich auch auf große Resonanz. Und das ist eine Hoffnung, die wir immer haben, indem wir zeigen, wie wichtig und auch toll eben Zeitzeugen und Zeitzeugen ihre eigenen Geschichten erzählen können, dass sich natürlich neue Zeitzeugen und Zeitzeugen bei uns melden. Also das können sowohl Menschen eben aus dem hessisch-thüringischen Grenzgebiet, egal ob Ost oder West sein, das können aber auch eben Menschen sein, die erfolgreich eine Flucht oder eine Ausreise in den Westen gemacht haben und dann zum Beispiel in das Notaufnahmelager Gießen angekommen sind, weil der Lern- und Erinnerungsort Notaufnahmelager Gießen wird als Gedenkstätte, Lern- und Erinnerungsort oder eben Museum ab 2025 unser Angebot noch erweitern. Und Personen, die auch im Umfeld vom Notaufnahmelager Gießen angekommen sind oder eben Fluchtausreise oder Ankommen im Westen über das Notaufnahmelager Gießen erlebt haben, sind auch herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden und eben auch ihre eigenen Geschichten dazu zu erzählen.
Und das war unser kleiner Rundgang durch das Zeitzeugenmemorial und die Geschichte seiner Entstehung. Wir hoffen, wir konnten Sie ein bisschen neugierig machen. Philipp Metzler, Christian Stöber, Robert Wolf und ich wünschen Ihnen viel Spaß und neue Einblicke beim Entdecken. Machen Sie es gut und bis bald in einem anderen Podcast.